Ihr hört Unboxing Trans. Ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Antitrans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement.
Hallöchen, Kathleen. Wie geht's?
Hallo, sehr gut, danke schön.
Ich habe mich verändert. Du hast auch eine ganz andere Stimme.
Ja, ich habe mich verändert. Lifting habe ich machen lassen. Nein, Quatsch.
Eine Transition jetzt, gemacht.
Wir sollten das auflösen jetzt. Direkt. Ich bin nicht Kathleen.
Genau, du bist nicht Kathleen und ich erkläre euch auch gleich mal warum. Kathleen ist nämlich gerade auf so einem Roadtrip und da ist es immer so ein bisschen schwierig mit Internet und Co. Und weil das alles irgendwie zu unsicher war, hat sie gesagt, ich soll mir für diese Folge bitte einen Ersatz suchen und beim nächsten Mal ist sie auf jeden Fall wieder dabei. Und meinen Ersatz kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr mir folgt. Habt ihr die Stimme mit Sicherheit schon mal gehört? Es ist Lilith vom Yeet Podcast. Wir haben schon ein paar Mal zusammen gesprochen.
Ja,
herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist.
Dankeschön. Dankeschön für die Zurückeinladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute sprechen zu dürfen. Wir haben 2 Podcasts zusammen aufgenommen, ne? Einmal live, das war sehr schön. Und eine Folge im Dezember war es, glaube ich. Genau. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört sehr gerne mal rein. Aber ihr hört Julia ja so eh gerne sprechen, deswegen. Und sie erzählt ganz toll, das wisst ihr ja auch schon. Und das hat sie auch bei mir im Podcast gemacht. Deswegen Dankeschön für die Einladung. Heute bin ich sehr gespannt, was ich Neues lernen darf.
Ja, und ich bin auch sehr gespannt, was du heute mitgebracht hast. Wir bringen ja immer Themen oder Objekte mit und die wir gegenseitig erstmal nicht kennen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du mir heute vorstellst, worüber wir heute sprechen. Gut, dann möchte ich mal anfangen. Lilith, stell dir doch mal vor, du möchtest heiraten. Was brauchst du dafür? Also jetzt abgesehen davon, dass du eine tolle Location und Catering und Fotos und was weiß ich was alles brauchst, was brauchst du so an formalen Voraussetzungen vielleicht, um heiraten zu können?
Also ich habe tatsächlich geheiratet vor 2017 war das und ich bin zum Standesamt gegangen und in meiner Erinnerung habe ich meine Geburtsurkunde gebraucht und die von meinem Mann. Ja.
Und was bedeutet das, wenn dein Name nicht mit dem übereinstimmt?
Dann kriegst du da eine neue Geburtsurkunde? Oder wie wird es dann?
Also wenn du trans bist, dann kriegst du eine neue Geburtsurkunde. Aber die Frage ist ja dann auch, darfst du dann überhaupt heiraten?
Wieso solltest du nicht heiraten dürfen? Weil du bist doch ein Mensch und es gibt doch die Ehe für alle. Nein, haben wir das nicht? Seit 2017?
In Deutschland ist das möglich, also erstmal mit der Ehe für alle, die gleichgeschlechtliche Ehe, dass Frau und Frau heiraten dürfen, Mann und Mann heiraten dürfen. Aber für die katholische Kirche ist es halt in ganz vielen Ländern noch so, dass die immer auf das biologische Geschlecht abstellen und diese Ehe nur zwischen biologischem Mann und biologischen Frau stattfinden darf. Das heißt, eine Transfrau wird von der Kirche als biologischer Mann verstanden und dürfte demzufolge keinen anderen biologischen Mann heiraten.
Weißt du, Gott sei Dank hat die Kirche nichts zu sagen an der Stelle, weil, oder? Also wenn du da jetzt, ich meine, wenn du das eine Trauung haben möchtest, dann in der Kirche, in der katholischen, okay, da soll, aber ja. Ich bin evangelisch, oh Gott sei Dank bin ich evangelisch. Die machen auch nicht alles richtig, will ich gar nicht sagen. Nur echt ist es so, die machen das, die katholische Kirche wird es nicht machen, aber auf Standesamt schon, oder?
Also rein rechtlich ist das natürlich in Deutschland möglich, aber kirchenrechtlich ist ja nochmal eine andere Baustelle in Anführungsstrichen. Und da wird es dann, da kommt es dann halt immer drauf an. Also in Deutschland ist es weitestgehend mittlerweile in den meisten, glaube ich, akzeptiert. Aber es gab jetzt Anfang des Jahres gab es einen Fall in Argentinien. Da haben zum Beispiel ein Transmann und eine Transfrau die Ehe vollzogen und man muss verschiedene Voraussetzungen erfüllen und so, ich weiß nicht, solche komischen Seminare oder so durchlaufen. Und dann haben die geheiratet und das war alles auch in Ordnung. Und dann hat aber jemand, ich sag mal, aus den höheren Etagen gesagt, Moment mal, normalerweise ist es so, dass nach dem katholischen Kirchenrecht biologischer Mann und biologische Frau heiraten dürfen. Und in dem Fall war das eine Transfrau und ein Transmann. Also biologisch wird die Transfrau von der Kirche als männlich identifiziert und der Transmann als weiblich. Also wäre das ja nach der
Passt wieder alles.
Müsste das eigentlich wieder alles passen. Und das war auch so in Ordnung. Aber dann kam halt jemand von der katholischen Kirche, das war in Argentinien, und hat dann diese Ehe wieder annulliert und hat gesagt, das ist nicht rechtens, weil das halt gegen deren Glaubensverständnis verstoßen würde und so. Und für das Sakrament der Ehe ist die Erfüllung wesentlicher Voraussetzungen nach Kirchenrecht und kirchlicher Tradition erforderlich. Das Ausbleiben dieser Bedingungen könnte unter Gläubigen Verwirrung stiften, haben die gesagt. Und damit wurde dann die Ehe wieder annulliert. Also es ist nicht für alle Menschen selbstverständlich, dass sie aufgrund ihres Geschlechts einfach so heiraten dürfen. Also es ist natürlich je nach Land auch wird das unterschiedlich geregelt. Aber es ist halt, ich sag mal, nach wie vor innerhalb der Kirche ein schwieriges Thema. Und das Wort, über das wir heute sprechen, ist Kasualien. Die Ehe, die Hochzeit, die Taufe oder eine Beerdigung und so, das sind alles Kasualien. Und das sind Momente, in denen, ich sag mal ja, Religion unseren Weg begleitet. Also das sind immer sehr besondere, auch emotionale Momente. Und immer genau dann, wenn unser Leben sich irgendwie stark verändert, also eine neue Veränderung irgendwie in unser Leben eintritt. Und das sind immer wieder Momente, in denen Kirche und Religion eine große Rolle spielt. Und da ist es immer wieder eine Herausforderung, besonders für Transpersonen, wie man ja mit diesen Sakramenten umgeht, wie man mit diesen Kasualien umgeht. Darf eine Transperson, die als Kind getauft wurde, nochmal als Erwachsen getauft werden mit einem anderen Namen und einem anderen Geschlecht?
Oh, spannende Frage, ja.
Und mit solchen Themen befassen sich einige Leute aus der Kirche, die versuchen, das irgendwie ja zu lösen.
Ich kann mir gut vorstellen, also das sind die Passageriten, ne? So diese an diesen Lebenspunkten, wo so ein Übergang ist. Und das ist tatsächlich also in Deutschland ist das ja unabhängig voneinander. Da sind wir ja safe, ne? Staat und Kirche sind da getrennt. Und wenn du dann in der Kirche nochmal heiraten willst, also Hochzeit ist kein geschützter Begriff, habe ich neulich gelernt, ne? Das ist dann, darfst du da nochmal Hochzeit feiern? Aber ich glaube, die Trauung ist das. Also getraut werden nur Paare in der Kirche, die auch vor dem Staat verheiratet sind. Aber gesegnet werden Menschen ja deren Beziehungen ganz oft. Und die evangelische Kirche, da weiß ich das jetzt, sowohl für Taufe als auch für Hochzeiten gibt es so Pop-up-Taufen und Pop-up-Hochzeiten. Und das ist immer jetzt auch so in der Sommersaison total beliebt. Das richtet sich auch an Menschen, die sich so große Feste nicht leisten können. Aber tatsächlich gab es letztes Jahr zum Beispiel auch in Berlin eine Segnung einer Gruppe von poly-lebenden Menschen. Ne? Und ich glaube auch das Taufen, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das völlig problemlos ist. Weil auch gerade wenn du sagst, ich bin jetzt, ne, ich habe jetzt meinen neuen Namen eingetragen und mein neues Geschlecht, macht man das dann so? Ich kann mir das gut vorstellen. Ich würde es gerne nochmal nachgucken. Ich würde das dann für die Shownotes mal nachliefern, diese Informationen recherchieren. Aber in der evangelischen Kirche geht das mit dem Trauen und dem Taufen.
Genau, es gibt in der evangelischen Kirche, gibt es da vereinzelt, also da ist zum Beispiel die evangelische Kirche Hessen-Nassau. Ja. Die hat auch eine Broschüre dazu rausgegeben und haben sich so ein bisschen damit beschäftigt und haben auch eigene Segenssprüche und so weiter formuliert und wie Empfehlungen, wie man halt mit so einer Situation umgehen kann und so. Da weiß ich, dass es das innerhalb der evangelischen Kirche gibt. Aber in der katholischen Kirche tut man sich mit dieser Thematik immer noch so ein bisschen schwer.
Ja, das ist eine Verleugnung der eigenen Wurzeln, ne? Ja. Also, weil habe ich nachher was für dich mitgebracht, dann können wir nochmal da ausführlich drüber sprechen. Ich freue mich, ich habe was Gutes mitgebracht, glaube ich.
Ja, wunderbar. Ja, Kasualien sind, wollte ich noch den Begriff mal kurz erklären. Kasualien sind religiöse Rituale, die besondere Lebensmomente begleiten. Dazu gehört unter anderem so Trauungen, Taufen, Beerdigungen oder Segnungen und so weiter. Es sind sogenannte Übergänge oder Momente, in denen sich etwas verändert und in denen auch so die Gemeinschaft sagt, also wir sehen dich und du gehörst dazu, du gehörst jetzt zu uns, du bist ein Teil von uns. Und das ist ein Ausdruck von Anerkennung, Zugehörigkeit und Identität. Und deshalb wird's halt dann auch oft sehr sensibel oder emotional, wenn diese Anerkennung nicht bei allen Menschen irgendwie selbstverständlich ist. Und da möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die ich selber mal erlebt habe. Und also für die, die jetzt zuhören, muss ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Das geht auch um Suizidalität und so. Eine Freundin von mir, die hat sehr lange mit sich gerungen, die also mit ihrer Transgeschlechtlichkeit, hatte Angst, sich zu outen, sich öffentlich zu positionieren. Sie hat in einem Unternehmen gearbeitet und war dort, hat eine hohe Position als Prokuristin gehabt und so. Und war deshalb auch sehr ängstlich, weil sie dann Sorge hatte, wenn sie sich outet, dann könnte das Nachteile für ihren Job bedeuten und so weiter. Und irgendwann hat sie es dann aber doch gewagt und ist an den Arbeitsplatz zurückgekehrt und wurde im Unternehmen auch vollständig soweit akzeptiert. Hat zwar dann so ein bisschen was einen anderen Job gemacht, aber alle waren irgendwie begeistert und stolz, dass sie das gemacht hat. Aber das Problem war halt, in der eigenen Familie war das nicht so. Und ich kenne sie sehr gut, haben Ausflüge gemacht und so weiter. Und sie hat mir immer wieder so von ihrer Lebensgeschichte und von den Problemen, die auf ihrem Weg so entstanden sind, immer wieder berichtet. Ich habe sie bei ihrem Prozess begleitet, mit der offiziellen Namensänderung und den Geschlechtsantrag zu ändern und so weiter. Und sie hat in der Zwischenzeit immer wieder mit schweren Depressionen zu kämpfen gehabt und mehrere Suizidversuche hinter sich gebracht und ist dann wieder in eine Klinik gekommen und hat das immer wieder überstanden. Und ich und auch viele andere haben ihr dann immer auch gut zugeredet und versucht, sie irgendwie aufzubauen und zu motivieren. Und eines Tages erreichte mich die Nachricht, dass Stefanie gestorben ist. Und das war für mich ein Schock. Und ich stand dann auch mit der Pfarrerin im Austausch und auch mit der Familie. Und dann wurde darum gestritten, wie wird Stefanie beerdigt? Als Mann, als Frau, was darf man in der Trauerfeier, in der Zeremonie sagen? Was darf, muss auf dem Grabstein stehen und solche Sachen? Das sind alles Fragen, die dann, ja, worüber dann diskutiert wurde. Und für mich war die Sache total klar. Es war Stefanies Wille, als Stefanie zu leben. Sie hat die Namensänderung auch längst offiziell durchgeführt und so weiter. Und das hat dann auch die Pfarrerin und der Bestatter gesagt. Und so wurde dann die Trauerzeremonie halt für Stefanie geführt. Aber die Kinder kamen jetzt nicht so gut damit klar. Und dann hat eins der Kinder auf der Kanzel halt sehr, ich sag mal, problematische Aussagen, hat immer wieder vom Vater gesprochen, anstatt Steff, also hat den weiblichen Namen auch nicht akzeptiert. Und also es war für mich ganz furchtbar, also schockierend auch. Und ich weiß, dass es im Nachgang auch quasi zweimal diese Zeremonie gegeben hat, so dass oder dass die unterschiedlichen Familien zu unterschiedlichen Zeiten ans Grab geführt wurden, so dass die einen halt sich in Anführungsstrichen vom Vater verabschieden konnten und die anderen dann halt von der Stefanie. Und das war für mich so eine einprägsame Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, ich muss für mich selber dafür sorgen, dass in meinem Testament später irgendwann mal genau steht, wie möchte ich beerdigt werden, welche Kleidung möchte ich tragen, welcher Name soll auf dem Grabstein stehen und so weiter. Das sind Sachen, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe. Und auch heute, wenn ich dann mit Menschen, mit Transpersonen über solche Themen spreche, dann sage ich, Leute, bereitet euch darauf vor, damit ihr das für euren Nachlass später deutlich geregelt habt. Und das sind so Sachen, wo man sich, glaube ich, sehr wenig Gedanken darüber macht, die aber sehr wichtig sind, weil für mich ist so Selbstbestimmung nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch darüber hinaus. Und das möchte ich für mich geregelt wissen.
Ja, das ist echt total spannend, auch das, also es ist, mir leuchtet mir auch ein, dass Selbstbestimmung für dich auch einer der höchsten Werte sein muss, ne? Ich habe gerade, ich habe so meine Großeltern, die Eltern meiner Mutter, haben sich beide, die haben gesagt, es ist uns völlig egal, die Asche soll in die Ostsee reingeschüttet werden, die wollten auch irgendwie gar nicht. Also es gibt jede Menge Leute in meinem Umfeld, die sagen, mir doch egal, was mit mir passiert, ne? Wenn ich sterbe, könnt ihr machen, was ihr wollt, ist ja euer Ding dann so. So herrscht so ein bisschen unsentimentaler Umgang damit, ne? Von den Betroffenen, sage ich jetzt mal selbst. Ich selbst habe mir tatsächlich gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil ich es auch nicht muss. Deswegen finde ich es wirklich eine interessante Geschichte. Und dann auch, da ja, das ist ja nochmal, ich musste auch gerade über den Begriff Trans-Identität nochmal nachdenken, weil das ja auch an sich eine, also trans bedeutet ja auch ein Weg, ne? Habe ich jetzt gelernt, auch so, seit wir uns kennen. Und gleichzeitig ist aber, sagst du ja auch, ihr habt eine Folge über Deadnames gemacht, Kathleen und du, die super auch ist, ne, wo ich auch total verstanden habe, natürlich, man möchte dann ja diesen Weg gegangen sein und man möchte dann auch diese neue Identität haben. Und gleichzeitig sagt das Wort Transidentität, ich bin auf einem Weg, da sind so mehrere Ebenen drin, ne? Die Kinder haben das offensichtlich dann ihren Vater, die wollten dann ihren Vater haben, den haben sie so kennengelernt. Der ist dann aber auf dem Weg woanders hingegangen und sie sind aber offensichtlich am Wegesrand da stehen geblieben, wo er weitergegangen ist und sie dann weitergegangen ist, ne? Und deswegen haben sie dann das eher nicht aufgeben können und sie hat aber dieses Selbstbestimmungsthema, weil sie das ein Leben lang nicht konnte. Also wahnsinnig schwierige, also wirklich, ich finde auch, dass du sagst, ja klar, ist für mich total klar. Für mich jetzt aus der Perspektive von außen auch. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen, denke ich so, die Kinder, die damit nicht klarkommen, ne? Ich bin, das ist, weil ich grundsätzlich eigentlich immer unterstellen würde, Menschen wollen eigentlich nichts Böses. Die haben immer so ihre Gründe. Also es gibt immer Menschen, die irgendwas Böses auch wollen, aber ich hoffe immer, dass die in der Minderheit sind, ne? Und sonst gibt's halt Menschen, die dann nicht raus können aus ihrer eigenen Perspektive. Und deswegen, ja, aber super wichtiger Punkt, wahnsinnig spannend. Also, dass das dann jetzt auch zum Thema Kasualien, dass selbst die Selbstbestimmung, wenn das dein höchster Wert ist, ne, und du nicht sagen würdest, okay, mir doch wurscht, macht halt, was ihr wollt, mir geht's nur darum, wie ich hier lebe, ne? Könnte ich mir auch vorstellen, dass es Leute gibt. Aber, ja. Ja.
Also deshalb, also für mich ist Selbstbestimmung, wie du sagst, so das höchste Gut, eins der höchsten Güter auf jeden Fall. Und also ich möchte das für mich auf jeden Fall geregelt wissen und ich möchte nicht, dass irgendwer darüber bestimmt, wer ich bin, wer ich war in der Vergangenheit und so. Das also da stellt sich mir alles hoch und ich motiviere auch immer alle anderen Menschen zu einem selbstbestimmten Leben, dass man sich nicht immer irgendwie durch so als Spielball der Gesellschaft oder so auch oft so als Spielball der Behörden irgendwie, dass man sich damit nicht zufrieden gibt, sondern dass man Selbstwirksamkeit entwickeln kann und sich selbst irgendwie verwirklichen kann und weil das auch was zur seelischen Gesundheit irgendwie auch so beiträgt, dass du dich selbst irgendwie entfalten kannst und so weiter. Ich wollte zu Stefanie noch was sagen, weil, also ich habe bei Stefanie, wollte ich noch so einen positiven Abschluss irgendwie finden. Also Stefanie war diejenige, die Person, die ich begleiten konnte durch ihren Namensänderungsprozess und die mir dann ihren Fragebogen zur Verfügung gestellt hat, den man nach diesem alten transsexuellen Gesetz bekommt. Und da waren dann so ganz erniedrigende Fragen, wie oft masturbieren Sie durchschnittlich innerhalb eines Monats und solche Sachen. Und Stefanie hat mich damals gebeten und sagen, Julia, kannst du das irgendwie medial verwenden und vielleicht einen Artikel darüber schreiben und so weiter. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Und dieser Fragebogen ist dann später auch im Bundestag thematisiert worden. Und es war zum ersten Mal öffentlich, dass so ein Fall oder so ein Fragebogen öffentlich thematisiert wurde. Und deshalb bin ich Stefanie auch so dankbar, dass sie das damals ermöglicht hat. Und umso trauriger, dass ihr Kampf dann irgendwann, dass sie ihren Kampf dann leider irgendwann aufgegeben hat. Aber das wollte ich Stefanie auf jeden Fall noch irgendwie in Ehren halten, dass sie da sehr viel auch für die Community ermöglicht hat.
Ja, danke für die Geschichte.
Ja, es war auch im Nachgang habe ich dann mit den Eltern von Stefanie noch so ein bisschen Kontakt gehabt und so weiter. Für die waren das selbstverständlich, dass Stefanie ist und die haben das auch von Anfang an so mit akzeptiert. Aber so die eigene Familie, die eigenen Kinder, da war das dann echt ein bisschen schwierig. Und da hoffe ich, dass ja Stefanies Geschichte vielleicht auch andere ermutigt, was das zu den Angehörigen zu stehen und das ist halt auch über das Leben hinaus, ja, dass man da auch eine Wertschätzung und Respekt irgendwie weiter nach oben hängt.
Ja.
Ja, kommen wir mal zurück zu ein bisschen mehr so Sachlichkeit. Also solche Konflikte in den Kasualien, die hängen ja immer sehr eng damit zusammen, wie Religion Geschlecht versteht. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche, ja, ich sag mal, Auslegungen. Also das ein zentraler Begriff ist immer so die Schöpfungsordnung, die von Anfang an Geschlecht so versteht oder dass es Geschlecht festgelegt ist, meist in zwei Kategorien von männlich und weiblich. Dann gibt es noch einen anderen Gedanken, das ist so die Ebenbildlichkeit von Gott, also Imago Dei heißt das. Das ist so die Vorstellung, dass alle Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen sind, unabhängig davon auch, wie ihr Geschlecht aussieht oder gelebt wird. Und da gibt es dann tatsächlich auch unterschiedliche Vorstellungen, dass Gott vielleicht selber auch zweigeschlechtlich sein könnte und so weiter. Oder dass wir quasi in einem Kontinuum oder das Geschlecht halt als Kontinuum zu verstehen ist. Nicht als Mann und Frau schuf er sie, sondern von männlich bis weiblich.
Mhm.
Und die dritte Ebene ist dann, wie werden religiöse Texte ausgelegt? Das ist dann, also ich habe ja selber mal so ein Theologiestudium auf einer Bibelschule absolviert und da gab es das Fach Hermeneutik. Und das ist halt die Lehre davon, wie man Texte versteht, ob man sie wortwörtlich auslegt oder immer so in den Kontext setzt, also in die Zeit von damals, in welcher Situation hat die Person sich befunden, die das jetzt gerade geschrieben hat, wie ist der Kontext zu einem Bibelvers, also die Geschichten, die drumherum gerade erzählt wurden und so. Und das sind so drei unterschiedliche Perspektiven, die ja dann auch zeigen, wie oder dass Religion nicht einheitlich ist und dass es immer so einen großen Raum von unterschiedlichen Deutungen gibt und so weiter. Und deshalb führt das auch, glaube ich, zu so vielen unterschiedlichen Konflikten im Verständnis, wenn ein Geschlechtseintrag sich plötzlich verändert hat und so weiter.
Ja, da geht es dann um die Deutungshoheit, ne? Genau. Ja, historisch-kritische Exegese, würde ich sagen, ist auch das die Tradition, in der viele Landeskirchen stehen. Also da sind wir relativ weit weg von absoluter Bibeltreue. Das ist dann doch eher so ein bisschen was den evangelikaleren Szenen, aber es ist dann schon auch fundamentalistisch, ne? Also ich würde auch sagen, historisch-kritische Exegese beachtet halt auch, dass wir irgendwo herkommen. Und auch die biblischen Texte kommen irgendwo her. Also der Ursprung ist im Judentum, ne? Und da ist, glaube ich, die Vorstellung, dass weiblich und männlich eine Kugel. Das ist, habe ich irgendwo gelesen. Wir waren alle eine Kugel und wir sind alle Geschlechter zusammen. Und dann, das ist nämlich der Sündenfall, ist, dass wir dann durchgeschnitten werden. Und dann versuchen wir uns auf der Erde wieder, ne? Und wir werden dann aber, diese Kugel wird dann durchgeschnitten nach der jüdischen Tradition. Wir fliegen dann aus dem Paradies und dies ist die Strafe. Dass wir nämlich irgendwie getrennt sind. Also die Binarität ist die Strafe. Das ist doch lustig. Und das eigentlich wäre das Ziel, dass weiblich und männlich wieder eins werden. So, das ist irgendwie die Geschichte im Judentum. Finde ich ganz interessant. Wahrscheinlich würde jetzt irgendjemand sagen, der Jüdische ist, darf bitte gerne die Geschichte noch genauer erzählen. Aber so habe ich mir das behalten.
Ja, und ich sag mal, im christlichen Glauben ist es ja so, dass die Frau vom Mann verführt, andersrum, dass der Mann von der Frau verführt wird und deshalb ist die Frau immer die Böse und der Mann ist das Patriarchat, was jetzt quasi das Oberhaupt der Frau ist auch und das wird ja auch dann in der Ehezeremonie, also ich weiß, dass bei uns in den evangelikalen Kreisen damals immer wieder betont wurde, der Mann ist dein Oberhaupt und so weiter und die Frau hat sich dem Mann unterzuordnen. Das war immer ein ganz, ganz starkes Thema gewesen.
Ja, seltsam, ne? Der dappige Typ, der schon beim Apfel einknickt und dann soll er es Oberhaupt sein. Ich weiß ja nicht so genau.
Ja.
Okay, Blasphemie. So.
Ja, also ich glaube, dass man an der Transition messen kann, wie man glaubt, also wie Glaube und Religion so verstanden wird. Und da kann man sehen, also steht da wirklich so Nächstenliebe im Vordergrund oder ist immer so diese eigene egoistische Perspektive auf den Glauben? Hat das irgendwie Vorrang oder wie hat Glaube zu sein? So ist das mein eigenes Verständnis oder kann ich den Menschen, der mir gegenübersteht, so akzeptieren, wie er sich mir präsentiert sozusagen? Und ich glaube, dass das ein sehr guter Gradmesser ist, wie Transitionen innerhalb der Religion angenommen werden.
Hm. Ja, wenn man dann nach den großen Kirchen aber momentan geht, wird es gar nicht so schlecht aussehen, ne? Aber es gibt trotzdem auch immer wieder andere Strömungen. Ich fand ganz interessant, auch bei der Recherche jetzt auch zu dem Thema so ein bisschen, wie ist das in der Religionsgeschichte mit Transidentitäten, dass es wohl erst so 18. bis 19. Jahrhundert sich durch die Aufklärung diese Binarität überhaupt herausbildet. Und dass es davor eigentlich sehr viel fließender alles war. Und es auch eine große Strömung in der christlichen Mystik gibt, was auch ganz interessant ist, wo das auch alles sehr viel fließender ist. Also, und diese Eindeutigkeit wird eigentlich erst, nachdem die Wissenschaft sozusagen das Primat erobert in unserer Gesellschaft, die Deutungshoheit, da wird dann Eindeutigkeit verlangt. Und seitdem gibt es auch diese starren Bilder wieder. Und sonst gibt es wahnsinnig viele Geschichten auch zu. Da haben wir nachher ja noch einen Kulturtipp. Also mein Kulturtipp kommt dann nachher zu dieser Geschichte noch.
Okay, ja. Ich bin gespannt. Ja, ja, danke schön, dass du da heute was mitgebracht hast. Also für diejenigen, die uns zuhören, ich habe Lilith vorher gesagt, um welches Thema, also ich habe ihr nicht den Begriff genannt, ich habe das nicht vorher unboxed, sondern ich habe ihr gesagt, dass ich, weil sie halt aus so einem religiösen Netzwerk kommt, dass ich dann auch das Thema Religion machen würde, und da hat Lilith sich zumindest mal ein bisschen auch darauf vorbereiten können. Ich habe ihr aber nie gesagt, welchen Begriff wir heute behandeln. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem Anruf aus der Vergangenheit. Und da haben wir heute einen Beitrag von Janka Kluge.
Ja, hallo, hier ist Janka Kluge. Ich möchte euch etwas über Waltraud Schiffels erzählen. Waltraud Schiffels habe ich schon sehr früh in meiner Transition mitbekommen. Waltraud Schiffels wurde am 12. April 1944 in Saarbrücken geboren, und sie hat lange mit sich gehadert und mit ihrer Transsexualität. Sie ist erst davon ausgegangen, dass sie eigentlich ein Transvestit ist, also ein Mann, der gerne Frauenkleider trägt. Und in Büchern hat sie immer wieder über ihr Leben als transsexuelle Frau geschrieben. Zum Beispiel in dem Buch Im Rock auf der Internetseite vom Literaturland Saar steht über sie und dieses Buch, ich zitiere: In dem weitgehend autobiografischen Roman Im Rock sind viele Motive vorweggenommen, die in späteren Veröffentlichungen dann auf nicht-literarische Weise dargestellt werden. Das Buch ist nach Bekunden der Autorin noch zu einer Zeit geschrieben, als sie sich für einen Transvestiten hielt. Sie habe das Buch seinerzeit aus sich rausgewirkt. Lange Zeit habe sie große Schwierigkeiten damit gehabt. Und jetzt Zitat: Weil ich eben jetzt, nachdem ich auf der Frauenseite lebe, große Mühe hatte, mit diesen Sadomaso-Zeiten in meinem Leben und mit der Prostitution zurechtzukommen. Es ärgere sie ziemlich, wenn der Text ausschließlich auf solche Stellen hin gelesen werde. Das Cover zeigt einen menschlichen Körper mit BH und nacktem Penis. Die Autorin sagt später, die Zeichnung habe zwar dem Inhalt des Buches entsprochen, und jetzt wieder Zitat: Trotzdem war ich völlig konsterniert, als ich auf der Buchmesse ganz unerwartet mit diesem Umschlag konfrontiert wurde. Waltraud Schiffels hat über ihre Transsexualität offen gesprochen. Sie konnte erst zu sich stehen nach einer Therapie wegen einer Alkoholsucht. Und in dieser Therapie konnte sie dann ihre Geschichte dann aufarbeiten. Sie hat Germanistik studiert, war an der Uni Saarbrücken und dann später als Kulturreferentin bei der Volkshochschule Saarbrücken gearbeitet. Sie war auch in der SPD aktiv, war teilweise im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen im Saarland. Und ihr Leben hat mich so bewegt, dass ich vor einigen Jahren den Waltraud Schiffels Fonds gegründet habe. Den Namen durfte ich für den Fonds mit der Genehmigung ihrer Ehefrau nehmen. Und mit diesem Fonds werden herausragende Projekte aus der Trans-Community gefördert. und eine herausragende Transpersönlichkeit. Waltraud Schiffel ist 2021 gestorben und sie hat ein absolut bewegendes Leben gehabt. Als Frau, als Schriftstellerin, als Politikerin und als Vorbild für heutige Transmenschen, die durch sie lernen können, wie schwierig es ist, zu sich zu stehen und zu sich zu finden, aber auch, wie gut dann das Leben sein kann. Tschüss, macht's gut.
Ja, also ich habe mir, während ich mir die Aufnahme jetzt angehört habe, Waltraud Schiffels, ne, das Buch Im Rock, war jetzt die Empfehlung von Janka Kluge. Und ich habe mir das Cover angeguckt, das sie ja auch beschrieben hat. Das ist so, in mir kommt so eine Trauer hoch, weißt du, wenn ich das höre. Dadurch, dass es so eine Norm gibt, wie einschränkend das ist, also diese Erwartung von bestimmten Normen, die dann auch in manchen Menschen drin sind, als krasse Erwartung, auch an sich selbst, wie viel Leben verhindert wird, wie viel glückliches Leben auch, ne? Mhm. Und was das alles nach sich zieht, also was jetzt schon von Stefanie erzählt und auch Waltraud Schiffels hat ja dann auch schwierige Dinge auch durchgemacht. Und das ist natürlich aber auch gleichzeitig dann gut zu hören, wie viel sie dann noch sich daraus auch befreien konnte und weitergehen konnte. Aber was das für eine Kraft erfordert, gegen das, was die anderen sagen, was du zu sein hast, deinen eigenen Weg zu gehen. So, das ist modern, nennt man das. Ich habe diesen Begriff ja, kenne den ja auch noch nicht so lange, Gaslighting, ne? Alle sagen dir, du bist das, aber du weißt ganz genau, eigentlich ist es was anderes, aber du weißt das dann selber nicht und kannst das kaum aushalten. Also ich habe das erste Mal diesen Begriff jetzt, glaube ich, richtig verstanden manchmal. Also ich übe ja noch mich mit diesen ganzen Begriffen. Aber das ist das Gefühl, ne? Das Gefühl von Trauer, wie Menschen leiden müssen, weil andere ihnen sagen wollen, wer sie sind. Mhm. Also das ist so in mir hochgekommen.
Ja. Also sie hat ja auch am Anfang gesagt oder gedacht, dass sie ja ein sogenannter Transvestit ist, also ein Mann, der einfach nur gerne Frauenkleider anzieht und dann da offensichtlich Prostitution und SM irgendwie nachgegangen ist und so weiter. Und das rührt ja auch so ein bisschen aus der Vorstellung, es gibt nur Mann und Frau und ich darf nicht wirklich Frau sein. Und deshalb ist das halt diese Rolle, die ich dann dafür quasi als Ersatz irgendwie einnehme. Und da hat sie sich ja dann glücklicherweise auch später daraus befreien können. Was ich so, du hast eben dieses Cover angesprochen, ich habe das Cover auch gesehen. Und das zeigt mir so auch so ein bisschen, also sie hat ja gar nicht gewusst, wie das Cover aussieht. Und dann kommt sie in dem Moment auf diese Lesung oder auf diese Buchvorstellung und wusste gar nicht, was sie da erwartet. Und die hat ja gesagt, dass sie da total schockiert ist. Und das zeigt ja auch, wie sie hat wahrscheinlich wenig Einflussmöglichkeiten gehabt und ist da auch vor vollendete Tatsachen gesetzt worden. Und das zeigt ja auch, wie die Gesellschaft sie so verstanden hat, dass sie sie immer noch als Mann gesehen oder identifiziert haben. Und da so ein, ich sag mal, einen skandalösen Titel, der, also wird halt sehr oft auch auf Körperteile irgendwie reduziert und so. Und dass das nicht das war, was sie eigentlich innerlich wirklich gewesen oder gefühlt hat. Und dass sie sich da alle überall so rausgekämpft hat und dann wirklich auch in die Politik gegangen ist und sehr viele also Beratungsstellen und so weiter mitgegründet hat und also gerade da unten im Saarland so ein bisschen zu einer Ikone geworden ist, das fand ich schon sehr beeindruckend. Also Janka Kluge hat sich schon lange mit ihr beschäftigt und also Janka Kluge, danke nochmal für diese Einsendung. Janka und ich haben ja das Buch geschrieben, daher kennen wir uns. Und als Janka die Geschichte von Waltraud Schiffels so aufgearbeitet hat und Waltraud Schiffels ist ja noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren gestorben, dann hat Janka sich dazu inspiriert gefühlt, diesen Fonds zu gründen. Und damit wird jetzt jedes Jahr werden Transprojekte und Persönlichkeiten damit honoriert und somit lebt quasi das Erbe von Waltraud Schiffels auch noch so ein Stückchen weiter. Mhm. Ja, danke an Janka für diese Einsendung und dann kommen wir zum Community-Teil. Also der Community-Teil ist, ich kriege immer über per E-Mail oder Instagram oder andere Quellen Nachrichten zugeschickt mit besonderen Fragestellungen. Und da hat mir diesmal Amelie was zugeschickt. Und zwar, ich hatte bisher schlechte Erfahrungen mit Therapeuten, Verfügbarkeit, Qualität, doofe Männer, die nicht zuhören können und selbst beim Gelddrucken noch eine Bocklosigkeit ausstrahlen, steht in Klammern. Aber man spielt ja dieses Level mit, weil man ja auch Indikationen und so weiter braucht. Was würdest du dir denn von einer Ausbildung für Psychiater oder Psychotherapeuten wünschen, um eine Transitionsbegleitung angenehmer zu gestalten? Und also hast du da irgendwelche Gedanken zu?
Nur ein Gefühl. Schon Trauer und Verzweiflung. Ich meine, wir brauchen Psychologie und es ist super wichtig. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene TherapeutInnen. Ich habe mich auch schon versucht mit Therapie selbst. Ne? Jeder sollte das tun, finde ich ja. Aber ich bin auch schon an Leute geraten, wo ich gedacht habe, es ist halt genauso schwer, wie Ärzte auszusuchen. Ne? Man braucht dann jemanden, dem man vertrauen kann und von dem man sich verstanden fühlt. Und ich weiß nicht, ob man das unterrichten kann. Das ist jetzt so gerade mein Gefühl. Weil es geht um Empathie.
Ja, genau.
Und das kannst du kaum schlecht ins Curriculum mit aufnehmen. Also kannst du natürlich schon, ja, vielleicht doch. Vielleicht musst du Empathie mit ins Curriculum aufnehmen, wirklich.
Also ja, Sensibilisierungsmaßnahmen irgendwie ins Curriculum aufnehmen. Also es sind ja dann auch immer diejenigen, die Empathie haben, die dann irgendwelche Fortbildungsreihen und so weiter besuchen, um sich da selbst verbessern zu können, um niemanden verletzen zu wollen und so weiter. Und also erstmal kann ich dazu, glaube ich, sagen, wenn ihr euch in so einer Situation befindet, ihr habt jederzeit die Freiheit, da rauszugehen und müsst das nicht ihr müsst das nicht aushalten. Und also ich habe selber auch schon, deshalb finde ich es halt auch ganz wichtig, dass man sich an die Community wendet, dass man sich an Beratungsstellen wendet. Es gibt sehr viele Verbände, die Fortbildungen anbieten und wissen, welche TherapeutInnen sind gut und welche stehen auf der Blacklist. Ich habe selber schon mal ein paar Leute auf die schwarze Liste setzen lassen, weil ich das fürchterlich finde, wenn sie den richtigen Namen nicht akzeptieren und so weiter. Und da möchte ich nur an Amelie und auch an andere Empfehlungen geben, holt euch Informationen, niemand muss schwierige Situationen alleine durchstehen, geht an Vereine, die euch auch in solchen Lebenslagen irgendwie begleiten können. Es gibt Broschüren, wie kann ich mit sowas umgehen, welche Rechte habe ich eigentlich, da werde ich auf jeden Fall in den Steady Newsletter eine Broschüre vom Bundesverband Trans noch mit einfügen. Und was ganz wichtig ist, also eine Therapie soll stärken und nicht kaputt machen. Also wenn man sich da nicht wohlfühlt und man mit diesem Therapeuten nicht klarkommt, dann hat man jederzeit die Möglichkeit zu gehen und jemand anderen zu suchen. Was viele TherapeutInnen, glaube ich, nicht verstehen, sie sollen nicht therapieren, also das Trans-Thema irgendwie kleinreden oder wegmachen. Sie sollen begleiten. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch für TherapeutInnen irgendwie Begleitmaterial oder Infomaterial bereitstellen kann. Da gibt es auch einige gute Infobroschüren es gibt zum Beispiel Trans Inter Queer ist eine Organisation, die dazu mal eine gute Broschüre veröffentlicht hat und so. Das kommt alles in den Steady Newsletter. Und also sehr oft ist es so, dass die PatientInnen viel mehr Wissen zu der aktuellen Situation, Rechtslage und so weiter haben als die TherapeutInnen selbst. Und deshalb empfehle ich immer, ich habe immer Material mitgebracht und habe gesagt, hier, bitte einlesen und dann können wir miteinander sprechen, so nach dem Motto. Und das empfehle ich immer, dass man da vorbereitet ist und mit Material hingeht.
Ja, und wenn man jemandem nicht trauen kann, dann gehen, ne? Also wenn man Bauchgefühl hat, das ist nicht die richtige Person, dann gehen am besten.
Ja.
Auch wenn es schmerzhaft ist und dann länger dauert wieder, ne? Du brauchst ja, es ist ja auch so wahnsinnig schwer, glaube ich, Plätze zu kriegen. Also
ja, natürlich.
Ach je, ja. Aber, und Amelie hat ja gerade gesagt, oder ich halte es durch, weil ich brauche das. Das ist natürlich, da muss man auch stark, muss man sich quasi noch einen Therapeuten suchen, der einem hilft, es durchzustehen, dass man bei diesem Therapeuten so kommt. Hilfe.
Ja. Ist eine schwierige Situation, immer wieder.
Ja. Gut, dass du da Infos hast, auf jeden Fall. Findet man die auf deiner Website? Solche Infos auch?
Die würde ich in den Steady Newsletter reinpacken.
Ja.
Jetzt kommen wir zu dir. Was hast du denn heute mitgebracht?
ich habe was mitgebracht. Ich habe dir was geschickt per WhatsApp. Schau es dir mal an.
Ach so, ja, warte.
Ja.
Schauen wir das mal an.
Ich habe einen Katalog mitgebracht. Was ganz Spannendes. Zwei Worte, wo gleich alle einschlafen. Den Katalog von einem Bibelhausmuseum.
Gott WMD. Ich sehe eine Statue, die... Boah, die Statue ist... Also die Statue hat einen Bart, lange dunkle Haare, hat eine Krone, einen langen Stab und steht auf einer Art Halbmond, die auf einem, der auf einem Sockel sozusagen steht.
Mhm.
Ist ein Plakat, also Gott WMD, Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten.
Ja.
Bibelhauserlebnismuseum. Okay.
Ja, kennst du die Statue?
Nein.
Ah, okay. Gut, also das ist eine Statue, die der Künstler Gerhard Goder hat die 2014 angefertigt, als Conchita Wurst den ESC überraschend gewonnen hat.
Ach, ehrlich?
Und das ist eine Statue, das ist Conchita Wurst auf der Mondsichel und es gibt eine Vorlage, das ist nämlich, die Vorlage sind Herrgottsschnitzereien und das ist Maria auf der Mondsichel. Also da ist das nachempfunden. Und Maria oder beziehungsweise auch, manchmal wird es auch als Jesus gedeutet, steht eben auf dieser Sichel, die die Welt symbolisiert.
So. Ach, wie spannend.
Genau. Und das hat er dann jetzt dem Museum, Europäisches Museum der Kulturen in Berlin. Da kann man sich diese Statue auch anschauen. Und das Bibelhaus in Frankfurt, das eine Ausstellung zu Geschlechtervielfalt in biblischen Zeiten gemacht hat, vor 4 Jahren war das, ne, 2021, hat das eben für den Museumskatalog sich dieses Bild geholt. Ich weiß gar nicht, ob sie sogar in der Zeit dann, also es war auch ein Poster drauf, sie haben ganz große Plakate damit gemacht, die hingen auch überall in Frankfurt. Die wurden sogar am Ende der Ausstellung, wurde das sogar in den USA von Fox News aufgegriffen. Der Museumsdirektor hatte damals zu mir gesagt, boah, Gott sei Dank haben die uns erst am Ende der Ausstellung entdeckt, ne? Aber sonst kam es eigentlich ziemlich gut an. Also deswegen ist es eine ganz spannende Ausstellung und ich habe da vorhin ja schon ein bisschen was erzählt, weil ich habe den Katalog so ein bisschen mir auch angeschaut und ich war da auch so in dieser Ausstellung drin und damals fand ich das so interessant, dass es eben Geschlechtervielfalt so lange so selbstverständlich war in der Kultur und auch in vielen Religionen und dass eben erst seit der Aufklärung eigentlich da so diese Eindeutigkeit verlangt wird, ne? Aber natürlich ist es immer ein Thema der Deutungshoheit schon. Also Geschlechterfragen sind Deutungshoheitsfragen, sind Machtfragen. So, und das ist natürlich, wenn jetzt Conchita Wurst dann als Herrscherin der Welt, als Maria oder als Jesus dargestellt wird, ne, dann als das Wichtigste, das ist natürlich toll, weil es sagt, du, ich bin hier und ich stehe hier. Und die Vorlage ist auch interessant für diese Statue. Es gibt eine Heilige, also weil jetzt hat hier, die Maria hat natürlich keinen Bart auf diesem, bei Maria auf der Mondsichel, aber Conchita Wurst hat ja diesen Bart und ich hatte da nochmal nachgelesen, es gibt wohl so auch so eine kleinere Trans-Community irgendwo, die sich die Heilige Wilgefortes als Heil, das ist eine Heilige in der katholischen Kirche, nicht offiziell anerkannt, aber ihr Datum, wann sie gefeiert wird, ist der 20. Juli. Die Heiligen haben ja alle so Daten. Und die Heilige Wilgefortes, die wollte nicht heiraten, diesen Mann, ihr Vater wollte sie vermählen. Und dann hat Gott ihr einen Bart wachsen lassen und dann hat ihr Vater sie gekreuzigt. Eigentlich ganz schlimme Geschichte. Und da gibt es auch Bilder. Also wenn du guckst, es ist die Heilige Kümmernis, wird sie auch genannt. Also es gibt verschiedene Namen auch für sie in Ländern, aber dadurch gibt es auch ganz viele Kreuzigungsszenen, wo Jesus Wilgefortes, da geht das alles so ein bisschen durcheinander. Und bei diesen Darstellungen von Jesus als Frau, ne, es gibt wahnsinnig viele, auch im Mittelalter, ist auch interessant, das würde jetzt dann aber wahrscheinlich zu weit führen, aber der hat dann auch diese Wunde, wo er den Speer an die Seite kriegt, ne?
Ja.
Die wird ganz oft als Vulva dargestellt.
Echt? Das habe ich nie gehört.
Und aus dieser Seite gebiert Jesus dann die Kirche. Das ist eine Deutung.
Ah, doch,
kennst du, aber es ist auch nur eine Deutung, ne? Also es gibt wirklich so. Ich fand das total interessant. Ich bin da jetzt weit entfernt von natürlich eine Expertin zu sein, aber wenn man sich da mal rein vertieft, da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken auch. Also genau, deswegen habe ich das mitgebracht, weil ich das so cool fand. Auch diese Statue sieht einfach hübsch aus. Ist ein sehr schönes Plakat, finde ich auch. Oder diese Statue ist cool. Einfach.
Weißt du, wo diese Statue jetzt steht und wie groß ist diese Statue?
Die ist 1,54 Meter groß und die müsste eigentlich im Europäisches Museum der Kulturen in Berlin stehen.
Ah ja, okay.
Ja. Genau, cool. Die wurde das erste Mal anlässlich des Berliner Christopher Street Days im Juni 2015 ausgestellt. Und das Museum hat sie dann erworben von dem Künstler Gerhard Bruder.
Ja, cool. Weitere Details dazu findet ihr später in unseren Steady Newsletter.
Genau, gibt es einen wunderschönen Wikipedia-Artikel dazu, genau zu ihr. Wer es noch jetzt selbst schon nachschauen möchte, Conchita Wurst auf der Mondsichel heißt der Wikipedia-Eintrag.
Vielen Dank für dieses Mitbringsel. Sehr interessant, sehr spannend. Okay, Kulturtipps. Was hast du denn mitgebracht?
Auch was zu dem Thema. Ich hoffe, das langweilt sich noch keiner. Ich glaube, es ist von 2023 das Buch und es heißt Christus. Männlich, also MWD, ne? Bei der Ausstellung, die hieß ja bewusst WMD, haben sie weiblich nach vorne gesetzt extra. Aber das Buch heißt Christus MWD, aber ich finde, da sollte auch keine Reihenfolge, sollte man sich jetzt vorstellen. Und da geht es genau darum, was ist eigentlich in den letzten mindestens 2000 Jahren in der Geschichte, also es ist kulturgeschichtlich und theologisch, schaut sich Anselm Schubert an in diesem Buch, wie hat man über Geschlechter gedacht in all dieser Zeit und in verschiedenen Religionen, vor allem im Christentum, und welche Theologieströmung hat es wie ausgelegt? Hat auch ein sehr schönes Cover, ist im Beck Verlag erschienen. Und das Buch, da habe ich auch so ein bisschen reingelesen, ist wirklich, also da habe ich auch diese Geschichten vom Anfang her, ne, da ein bisschen was. Also habe ich schon echt ein bisschen was gelernt und ich werde es auch fertig lesen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denke ich.
Super, vielen Dank. Ich habe auch ein Buch und eine Ausstellung. Also ich habe zwei Sachen mitgebracht. Das eine Buch heißt Jesus liebt Trans und das ist von Klaus-Peter Lüttke. Das ist ein Pfarrer aus der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und der hat dieses Buch geschrieben aufgrund seiner Erfahrung nach dem Outing seines eigenen Transkindes mit 13 Jahren. Und der beschreibt das, also ich habe das selber gelesen damals, als es erschienen ist, ich glaube 2018 kam das raus, und er beschreibt da sehr schön, wie er damit umgegangen ist, mit seinen eigenen Vorstellungen, wie er sich sein Kind vorgestellt hat und das plötzlich anders gekommen ist, wie er damit umgegangen ist, wie die Familie oder auch die Kirchengemeinde damit umgegangen ist und so weiter. Das Buch, das gibt auch praktische Hinweise für Menschen oder für Eltern und Gemeinden, die selbst mal in so eine Situation geraten können, und gibt so eine Art so Orientierungshilfe. Für mich persönlich ist das echt ein Highlight unter den Transbüchern, die ich bisher so gelesen habe, weil es auch so einfach und so nahbar irgendwie ist. Und ich finde, das ist ein so guter, gelungener Beitrag zu einem schwierigen, ja oft schwierigen Thema innerhalb von so sehr konservativen Kirchenstrukturen. Es gibt auch ein tolles Interview über den Buchautor, über Klaus Peter. Also ich kenne ihn auch persönlich zum Glück, weil ich habe das damals, ich war selber gerade ganz frisch geoutet und habe halt auch nach Orientierung gesucht, und da kam mir dieses Buch auch gerade wie gerufen irgendwie, weil ich selber aus so religiösen Strukturen komme. Und da gibt's noch ein schönes Interview, das ich dann auf jeden Fall auch noch in den Steady Newsletter mit reinpacke. Und als zweites hätte ich noch eine Ausstellung, und diese Ausstellung heißt This is Me, Queer und Religiös. Das ist eine Fotoausstellung, die 2021 in Rendsburg, damals in Norddeutschland, ihre Auftaktveranstaltung hatte. Und da werden unterschiedliche queere Biografien porträtiert. Auch Transpersonen kommen darin vor und ich durfte eine davon sein.
Hey, cool. Und wo ist die Ausstellung jetzt, in Rendsburg immer noch, oder wandert die?
Die wandert mittlerweile, und die nächste Station ist vom 25. Mai bis zum 5. Juli 2026 dieses Jahr in der Heiligen Dreieinigkeitskirche in St. Georg Borgfelde in Hamburg.
Ach ja.
Da kann man sich das noch anschauen. Ich weiß nicht, wo sie danach hingeht, aber die Porträtierten, die berichten dort alle so von ihren Erfahrungen, die sie in ihrem persönlichen Leben unter anderem mit der Kirche gemacht haben, was sie für Ausgrenzung, Diskriminierung erlebt haben etc. Also ich finde, das ist eine sehr spannende Fotoausstellung, die ja mittlerweile halt auf Wanderung ist und immer noch auf Tour ist, quasi seit 2021, seit 5 Jahren. Und kann ich nur allen ans Herz legen. Da freue ich mich drauf.
Wir haben heute sehr viel über Christ sein, Christin sein und Religion gesprochen, ne? Wer, ich glaube, das ist tatsächlich eine katholische Initiative und die haben Menschen, glaube ich, in der Corona-Zeit, ja genau, 2020 wurde die gegründet. Wer da vielleicht Interesse hat und sagt, ja, ich bin eigentlich auch Christin oder war das mal und habe aber so den Anschluss verloren, aber vielleicht möchte ich doch noch mal reinschnuppern. Die heißt Zwischenraum e.V. und das ist eine Online-Community. Also falls ihr noch nicht davon gehört habt, vielleicht habt ihr Lust, euch das mal anzuschauen. Ich habe mir von denen mal den Podcast auch jetzt, bevor wir uns getroffen haben, ich wollte mich ja gut vorbereiten auf hier, damit ich auch Kathleen würdig vertreten kann. Und da habe ich auch mir einen Podcast angehört von Zwischenraum, wo auch eine Person, eine transidentitäre Person von ihrem Weg wieder zurück in die Kirche erzählt, zu diesem Zwischenraum eben. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das für die einen oder den anderen von euch auch noch interessant.
Super, vielen Dank. Das wäre sogar eine Empfehlung für unseren goldenen Blumenstrauß.
Ah, ja, stimmt.
Haben wir direkte Überleitungen. Schön. Das könnten wir, ja, vielleicht für den goldenen Blumenstrauß auch noch ergänzen. Finde ich super. Ich habe nämlich als goldenen Blumenstrauß, nein, wir machen das immer so, wir machen erstmal das Angstkatzenhäschen.
Ja.
Nämlich der Antipreis für Personen oder Initiativen, die sich besonders transfeindlich verhalten haben und wollen dann immer mit einem positiven Abschluss rausgehen. Deshalb machen wir erst das Angstkatzenhäschen und danach den goldenen Blumenstrauß. Und das Angstkatzenhäschen geht dieses Mal an Boris Palmer. Kennst du Boris Palmer?
Mhm, der war mal Bürgermeister von Tübingen, ne? War mal bei den Grünen und ist er immer noch. War bei den Grünen, ist aber irgendwie ausgetreten oder sowas, ne? War das so?
Genau, der ist ausgetreten worden, hätte ich fast gesagt. Also der ist mit seinem Austritt einem Parteiausschlussverfahren zuvorgekommen.
Ja, genau.
Oder einem drohenden Parteiausschlussverfahren, weil er immer wieder mit Rassismusvorwürfen konfrontiert war und es gab dann ein Rieseneklat um das N-Wort und so weiter. Also er hat innerhalb seiner eigenen Partei ständig zu Kritik ausgelöst und hat sich jetzt, also heute ist er parteilos, aber immer noch Oberbürgermeister in Tübingen und hat sich jetzt in einem Interview mit der umstrittenen Journalistin Bassat heißt die, die war vorher bei der Bild und ist jetzt bei diesem Newsportal, die auch gerne mal gegen Transminderheiten irgendwie hetzen. Und da wurde Boris Palmer gefragt, ob Transfrauen Frauen sind und die Aussage hat er natürlich verneint und sehr ausgiebig und hat auch dann gleichzeitig gegen das Selbstbestimmungsgesetz Negativaussagen getätigt, das geht ihm zu weit, es werden die Rechte von Cis-Frauen eingeschränkt und es würde zu Unfairness im Sport führen und so weiter, also diese ganzen klassischen Narrative, die man sowieso immer hört und das hat natürlich innerhalb der Community auch wieder für Aufregung gesorgt und deshalb dachte ich, wir hatten in der Vergangenheit sehr häufig Leute von der Union, die sich negativ geäußert hatten und da dachte ich, diesmal nehmen wir mal jemanden, der parteilos ist und Boris Palmer hat meiner Meinung nach dieses Angstkatzenhäschen verdient.
Absolut. Ich habe das Wort Femonationalismus ja heute gelernt, ne? Also ganz, ganz frisch, weil ja Merz sich auch so beknackt geäußert hat wieder. Und als du gerade das vorgelesen hast, Boris Palmer, oder gesagt hast mit dem, dass die Rechte von Cis-Frauen einschränken würde. Was eine Frechheit einfach nur. Es wieder auch zu instrumentalisieren, ne? Andere wieder für sich zu instrumentalisieren, für seine seltsamen, kruden Aussagen.
Ja, das wird dann, als wenn mal so, ja, Minderheitengruppen gegeneinander aufgebracht und so weiter, ohne Verantwortung für die eigene Position mal irgendwie zu übernehmen und das da steckt halt irgendwie so ein Muster dahinter und komischerweise sind das fast, also sehr häufig cis-männliche Personen. Ja.
Oh je.
Dann kommen wir zu unserem Abschluss zum goldenen Blumenstrauß und da wir heute sehr stark auf dem Thema Religion unterwegs sind, habe ich natürlich jemanden rausgesucht, der im Bereich der Kirche ein bisschen leuchtet. Und da gibt es Theo Schenkel. Theo ist ein katholischer Religionslehrer. Er ist transmännlich und hat bei dieser großen Out-in-Church-Kampagne damals mitgemacht. Out-in-Church hat damals ein großes Outing von über 100 Personen, ich glaube über 100 Personen, in der katholischen Kirche, die es gewagt haben. Also man geht da auch das Risiko ein, dass man eine Kündigung plötzlich auf dem Tisch hat, ne, dass man sich jetzt geoutet hat. Also das Kirchenrecht hat ja ein anderes Arbeitsrecht als das nationale Arbeitsrecht. Und da ist es halt so, wenn du dich geoutet hast oder eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehst und so weiter, dann hat die Kirche das Recht, dich zu kündigen. Und da waren ganz mutige Menschen mit Out and Church, die darauf aufmerksam gemacht haben damals. Und Theo Schenkel war einer davon und arbeitet als Religionslehrer, macht sehr viel Aufklärungsarbeit. Und er hat damals, also 2022, wurde dann in Frage gestellt, ob er als Religionslehrer weiterarbeiten darf. Und dann hat er 2022 von der Erzdiözese Freiburg eine Ausnahmeregelung bekommen. Also es ist keine generelle Regel, dass Transpersonen jetzt Religion lehren dürfen. Aber für Theo gab es dann diese Einzelfallentscheidung. Und durch sein sichtbares Coming Out und durch diese ganze Bildungsarbeit, die er macht, zeigt er halt auch queeren Gläubigen, dass sie in der Kirche, innerhalb der Kirche einen Platz haben. Und er nutzt seine Geschichte auch, um strukturelle Missstände ja klar aufzuzeigen und für Veränderungen zu sorgen. Und deshalb hat er meiner Meinung nach unseren goldenen Blumenstrauß heute verdient.
Ja, das finde ich gut. Ein katholischer Religionslehrer.
Da freue ich mich riesig. Und man kann Theo auch auf Instagram folgen und berichtet er auch immer wieder über seinen Werdegang und das, was ihm so widerfährt und seinen Alltag als Trans-Religionslehrer.
Sehr schön. Ja, das ist eine coole Website, wer die auch noch nicht gesehen hat, ne? Die Out in Church oder wer sich nochmal in Erinnerung bringen möchte. Ich fand den Film auch damals sehr eindrücklich. Ich habe tatsächlich auch mit der Katharina Kühn, die zusammen mit dem Hajo Seppelt den Film gemacht hat, hatte ich auch eine Folge Yid Podcast aufgenommen damals. Also ich habe es noch gut in Erinnerung, diese Geschichte. Es hat mich auch sehr berührt, wie sie da, also diese Doku.
So, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Danke, Lilith, dass du heute mit dabei warst, dass du Kathleen so wunderbar vertreten hast und für die Sachen, die du mitgebracht hast. Und alle, die uns hören, danke, dass ihr regelmäßig dabei seid. Folgt uns gerne, abonniert unseren Newsletter über Steady und teilt es in eurem Freundeskreis und berichtet davon. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.